Staatsmedien ranghohe Kommandeure der Islamischen Revolutionsgarden getötet, darunter deren Chef. Außerdem seien mehrere Nuklearforscher und auch Zivilisten ums Leben gekommen. Unsere Korrespondentin für den Iran, Pia Masurczak.
Meldungen über zivile Opfer wurden bislang noch nicht bestätigt. Bei den ersten Angriffen sind aber offenbar Wohnhäuser in Teheran getroffen worden. Das Staatsfernsehen sowie die Internationale Atomenergiebehörde haben zudem erklärt, dass auch die Atomanlage in Natanz mehrfach getroffen wurde. Raketeneinschläge werden zudem aus einer ganzen Reihe von Städten gemeldet, darunter Qom und Kermanschah. Die Ziele sollen vor allem Atom- und Industrieanlagen sein. Darunter ist wohl eine Ölraffinerie in Tebris und der Schwerwasserreaktor in Arak. Der oberste iranische Führer Khamenei veröffentlichte am frühen Morgen ein Statement. Darin heißt es, die Nachfolger der getöteten Atomforscher würden ihre Arbeit sofort weiterführen. Er drohte Israel mit Vergeltung. Über einen iranischen Gegenschlag auf Israel ist aktuell noch nichts bekannt.
Die US-Regierung hat umgehend mit einer Stellungnahme auf den Angriff reagiert. Außenminister Rubio betonte, die USA seien nicht involviert. Israel habe den USA lediglich mitgeteilt, dass es den Angriff zu seiner Selbstverteidigung für notwendig halte, sagte Rubio. Oberste Priorität habe jetzt der Schutz der amerikanischen Streitkräfte in der Region. Nach dem Flugzeugabsturz in Ahmedabad in Indien ist nach einem Zeitungsbericht einer der beiden Flugschreiber gefunden worden. Von den gespeicherten Daten erhoffen sich die Ermittler Aufschluss über die Ursache des Unglücks. Dabei waren gestern mindestens 241 Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Am Boden wurden nach jüngsten Angaben mindestens 19 Menschen getötet. Das Flugzeug stürzte kurz nach dem Start auf das Gelände einer medizinischen Hochschule. Ein britischer Fluggast überlebte. Unter den Toten waren nach Angaben der Fluggesellschaft Air India 169 indische Staatsangehörige, 53 Briten, 7 portugiesische Staatsbürger und ein Kanadier. In den USA wird weiter darüber gestritten, wer die Nationalgarde in Kalifornien kontrollieren darf. Ein Berufungsgericht entschied, dass US-Präsident Trump weiter die Befehlsgewalt hat. Kurz zuvor hatte ein anderes Gericht Trumps Beschluss für rechtswidrig erklärt, die Gardisten nach Los Angeles zu entsenden. USA-Korrespondent Reinhard Spiegelhauer.
In seiner Begründung war der Richter deutlich. Die Entsendung der Truppen verstoße gegen fundamentale Prinzipien des Föderalismus. Kalifornien habe zu keinem Zeitpunkt zugestimmt, die Kontrolle über seine Nationalgarde abzugeben. Und die Bundesregierung habe keine ausreichenden rechtlichen Gründe vorgebracht, um diesen Schritt dennoch zu rechtfertigen. Es hätten weder ein schwerwiegender Notstand noch ein Aufstand vorgelegen, den der Bundesstaat nicht alleine hätte bewältigen können. Richter Charles Breyer schrieb in seiner Begründung, er sei besorgt über die Argumentation der Trump-Regierung. Sie laufe darauf hinaus, dass Proteste gegen die Politik der Bundesregierung als Rebellion gewertet werden könnten. Die Proteste seien aber ganz klar durch den ersten Verfassungszusatz gedeckt.
Der Bundesrat befasst sich heute mit dem Rechtsanspruch von Grundschulkindern auf Ganztagsbetreuung. Ab dem kommenden Schuljahr haben sie einen Rechtsanspruch auf mindestens 8 Stunden Betreuung, auch in den Ferien. Bisher dürfen entsprechende Angebote allerdings nur Kitas, Horte und Schulen machen, die damit absehbar überfordert sind. Um den Anspruch dennoch umzusetzen, sollen nach einem Vorschlag aus Niedersachsen auch andere Träger die Betreuung anbieten können. Dazu zählen Jugendhäuser, Sportvereine oder Jugendgruppen. Beschließt die Länderkammer den Entwurf, muss noch der Bundestag zustimmen. In Berlin wird an diesem Wochenende an den Umzug des Bauhauses von Weimar nach Dessau vor 100 Jahren erinnert. Zum Auftakt des Jubiläumsjahres lädt die neue Nationalgalerie von heute bis Sonntag zu einer Ausstellung ein. Jonte Weiland, RBB 24.
Die Stiftung Bauhaus Dessau hat bewusst Berlin als Startpunkt der Ausstellung gewählt. Das Motto lautet »An die Substanz – Bauhaus Dessau 100«. Inhaltlicher Schwerpunkt des Bauhausjubiläums soll der Blick auf den Einsatz von alten und neuen Materialien sein, wie Glas, Beton oder Metall. In der Ausstellung im Foyer der neuen Nationalgalerie geht es außerdem um neue Entwicklungen in der Baubranche vor dem Hintergrund des Umweltschutzes. Nach diesem Wochenende reist die Ausstellung weiter in mehrere Bauhausorte in Deutschland.
Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute von früh bis spät sonnig, außerdem trocken und sommerlich warm bei 23 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Friedrichshagen 10 Grad und in Wannsee 13, in Brandenburg zwischen 6 in Angermünde und 13 Grad in Rathenow. Die Zeit 7.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Und hier hören wir schon mal Ian Shaw, britischer Jazzsänger, mit dem Song I Don't Know Enough About You.
I know a little bit about a lot of things, but I don't know enough about you. Just when I think you're mine, you try a different line. Baby, what can I do? I read the latest news, no buttons on my shoes, but baby, I'm confused about you. You give me in a spin, oh, what a stew I'm in, 'cause I don't know enough about you. Jack of all trades, master of none, and isn't it a shame? I'm so sure that you'd be good for me if you'd only play my game. You know I went to school, I'm nobody's fool, that is to say until I met you. I know a little bit about a lot of things, but I don't know a thing about you. I know a little bit about a lot of things, I don't know about you. Just when I think you're mine, you try a different line. Baby, what can I do? I read the latest news, no buttons on my shoes. Baby, I'm confused about you. You get me in a spin, oh, what a stew I'm in, 'cause I don't know about you. Jack of all trades, master of none, isn't it a shame? I'm so sure that you'd be good for me if you'd only play my game. You know I went to school, I'm nobody's fool, that is to say until I met you. I know a little bit about a lot of things, but I don't know a thing about you. Master of none, and isn't it a shame? I'm so sure you'd be good for me if you'd only play my game. You know I went to school, I'm nobody's fool, that is to say until I met you. I know a little bit about a lot of things, I don't know a thing about you.
Es ist 7:09 Uhr, Sie sind hier bei Radio 3. Wir haben jetzt seit mehr als 3 Jahren Krieg in Europa. Jeden Tag erreichen uns neue Bilder von zerbombten Häusern in der Ukraine, von verletzten und vertriebenen Menschen. Und das rückt uns auch näher. Bei uns wird über die Wehrpflicht diskutiert. In Berlin hat gerade ein CDU-Abgeordneter einen Iron Dome zum Schutz der Stadt gefordert, also eine Luftabwehr wie in Israel. Und viele haben Angst vor einem kommenden Krieg. Wie können wir damit umgehen? Darüber will ich jetzt sprechen mit Eva-Lotte Brakemeier. Sie ist Professorin für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Greifswald. Und sie ist außerdem die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Psychologie. Guten Morgen, Frau Brakemeier. Ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen, Herr Mayer. Liebe Grüße nach Berlin.
Diese Sorgen wegen eines näher rückenden Krieges, die haben ja was Unbestimmtes. Denn es gibt ja keine konkrete Drohung, dass Deutschland angegriffen werden könnte. Was bedeutet das für so eine Angst vor einem Krieg? Ist es ja einfacher, mit einer diffusen Angst umzugehen oder mit einer konkreten?
Ja, das ist tatsächlich so, dass es einfacher ist, mit einer konkreten Angst umzugehen. Ich denke, das kennen wahrscheinlich alle, dass man zum Beispiel Angst hat vor einer Prüfung. Jetzt sind ja auch gerade die Abi-Prüfungen. Aber da kann man sich ja dann schon auch konkret darauf vorbereiten. Also da sind wir nicht ausgeliefert der Situation. Aber bei so diffusen Ängsten, wie jetzt gerade im Zusammenhang mit den Kriegen, Sie haben es ja gerade genannt, aber auch Klimakrise oder gesellschaftliche Unsicherheit, da haben wir ja oft kein klares Gegenüber und wir wissen da nicht genau, was einem Angst macht und auch wissen wir nicht ganz genau, was wir tun können. Und dadurch haben wir mehr das Gefühl der Kontrolllosigkeit und das ist immer schwieriger, dann mit solchen Ängsten umzugehen.
Und was können Sie empfehlen als Psychologin, was können wir tun so einer diffusen Angst gegenüber?
Ja. Also ganz wichtig ist, sich klarzumachen, dass wir der eben nicht ausgeliefert sind. Und auch erstmal sich klarzumachen, dass diese Angst wirklich auch sehr menschlich ist. Also die ist ja jetzt gerade auch eine normale Reaktion auf diese bedrohliche Nachrichtenlage, also die wir jetzt ja auch gerade in den 7-Uhr-Nachrichten ja auch wieder gehört haben. Mhm. Und so biologisch wissen wir ja, dass der Mensch bei Angst, egal ob jetzt konkret oder diffus, dazu neigt. Im Englischen heißt es ja so treffend fight, flight, freeze. Ne, also dass wir entweder einfrieren vor Angst und da kann man jetzt aber das quasi positiv umwandeln, nicht einzufrieren, sondern dass wir erstmal akzeptieren, was wir gerade nicht ändern können. Also es heißt schon auch, sich bewusst kurz zu informieren, also in guten Medien und dann aber auch zu schauen, okay, das gerade kann ich nicht beeinflussen, also das akzeptiere ich jetzt erstmal. Gleichzeitig aber statt jetzt Fight dagegen anzukämpfen, zu schauen, was kann ich gerade in meiner Welt verändern und sich dazu engagieren. Ja, also zum Beispiel jetzt was Ehrenamtliches zu tun oder Spenden für humanitäre Projekte oder auch sich politisch zu engagieren. Also wenn wir dann merken in unserem Tag jetzt, wir gehen in den Tag, wir haben vorher diese beunruhigenden Nachrichten gehört, aber wir können uns engagieren. Das hilft eben, dass wir uns nicht ausgeliefert fühlen. Und letztlich noch ganz wichtig, statt Flight, also zu vermeiden, in den Rückzug zu gehen, dann Selbstfürsorge auch zu betreiben. Also dass wir dann uns auch bewusst, gerade wenn es so viele erstmal beunruhigende Nachrichten gibt, uns positiven Dingen so zuwenden. Mhm. Und da hat ja jeder seine eigenen Strategien, ne? Musik oder Natur. Und auch wichtig eben Austausch mit Menschen. Das ist noch so neuer dazu gekommen, dies Tend and Befriend. Also, dass wir uns kümmern um andere und auch uns austauschen, uns mit Menschen umgeben, die uns wohltun.
Und was meinen Sie, sollten wir auch über den Grund dieser Angst sprechen, also über eine drohende Kriegsgefahr oder kann das auch die Tendenz haben, dass man sich da noch gegenseitig bestärkt in dieser Angst?
Nee, es ist auf jeden Fall wichtig, wenn man die Angst spürt, dass man auch drüber spricht und dass man sich mit anderen auch austauscht, weil das kann ja auch schon mal helfen, wirklich das Gefühl, okay, anderen geht es auch so. Aber dass man das ähnlich wie jetzt auch Medienkonsum, dass man das auch begrenzt, ja, dass man sich drüber austauscht mit Freundinnen, Freunden und dann aber auch sagt, so, okay, also dann eigentlich meine Strategien, was können wir jetzt hier tun? Und dann aber auch, was brauchen wir jetzt für uns, dass wir wieder auftanken und dass wir auch so handlungsfähig bleiben?
Und wie können wir das begrenzen oder sollten wir das begrenzen, was jetzt Kinder angeht, die das ja natürlich mitbekommen, was los ist, was auch die Erwachsenen umtreibt? Wie sollten wir mit Kindern darüber sprechen?
Ja, genau, das ist eine sehr wichtige Frage, weil Kinder sind ja auch nochmal besonders vulnerabel, sagen wir Psychologinnen, also sehr verletzlich, gerade jetzt auf solche Situationen. Und Kinder spüren auch ganz genau, also wenn wir Erwachsenen angespannt oder besorgt sind. Und dann ist es weniger ratsam zu schweigen oder auszuweichen, sondern eben dann schon auch ein offenes Gespräch zu suchen, aber natürlich auch nochmal sehr altersgerecht. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt eine 3-jährige Tochter habe oder einen 16-jährigen Sohn so. Und dann ist eben schon wichtig, auch zu erklären, so was gerade passiert, aber natürlich nicht zu dramatisieren und eben auch den Kindern auch gleichzeitig auch immer das Gefühl von Sicherheit geben. Also so, wir sind hier in Sicherheit und viele Menschen arbeiten dafür, dass es Frieden gibt. Also solche Sätze, die ja auch tatsächlich erstmal stimmen, sind eben sehr, sehr wichtig. Und dann auch eigentlich genau das, was ich eben auch schon gesagt habe, dann auch mit Kindern praktizieren, ne? Dass man dann auch kurz drüber spricht, aber dann auch wieder ein gemeinsames, schönes Ritual pflegt. Ja, also dass man dann eben kreativ was mit Kindern macht und nach so einem ernsten Gespräch dann eben wieder in eine positive Aktivität auch übergeht.
Was tun gegen die Angst vor einem Krieg? Darüber habe ich gesprochen mit der Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, mit Eva-Lotte Brakemeier von der Universität Greifswald. Haben Sie ganz herzlichen Dank.
Sehr, sehr gern und in dem Sinne einen schönen Tag mit Selbstfürsorge und Engagement.
Ihnen auch. Und gleich werden wir uns die militärische Seite unserer Lage anschauen im Gespräch mit einem Verteidigungsexperten. Von dem wollen wir dann wissen, wie verteidigungsbereit ist Deutschland inzwischen.
My heart, my head, my mind, my soul, my feelings over you, my tears, my touch, remember all that I am to you. My heart, my mind, my soul, my feelings over you, my tears, my touch, remember all that I am. When you gonna pick up the phone and call me, tell me I can come over. I got my ticket and my bags are packed, my coat is hanging over my shoulder. Time is passing and it's getting late, this heart of mine just can't wait. After all that we've been through, I made a gift, I wanna give it to you, baby. Out. My heart is turning, I wanna shout. You're complicated, I don't wanna complain. The way you're acting, can you explain? Will all this love be wasted on you? Can I live without all that is you? You say you love in silence. All that I am.
Liz Wright ist das, amerikanische Jazz- und Gospelsängerin mit dem Song My Heart. Wir haben es 7.20 Uhr. Gerade habe ich hier auf Radio 3 mit einer Psychologin geredet über die Angst vor einem Krieg und die Möglichkeiten, etwas zu tun gegen diese Angst. Wie konkret die Kriegsgefahr für Deutschland ist und wie unser Land vorbereitet ist auf seine Verteidigung, darüber rede ich jetzt mit dem Oberst AD Wolfgang Richter. Er ist Verteidigungsexperte beim Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik. Guten Morgen, Herr Richter.
Schönen guten Morgen, Herr Mayer.
Angst vor einem Krieg bedeutet bei den meisten die Frage, könnte Russland Deutschland angreifen? Wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist das nach Ihrer Einschätzung?
Nach meiner Einschätzung ist das eher unwahrscheinlich. Die Russen sind im Moment in einem sehr langen Krieg und in einem Abnutzungskrieg mit der Ukraine involviert, mit sehr hohen Verlusten und vergleichsweise begrenzten Erfolgen. Und selbst wenn es überraschenderweise zu einem schnellen Waffenstillstand käme, würde Russland viele Jahre in der Ukraine mit großen Kräften gebunden bleiben, weil immer das Risiko aus russischer Sicht besteht, dass die Ukraine mit Territorialverlusten auf Dauer nicht leben kann und einen Revisionskrieg führen würde. Russland braucht auch danach noch viele Jahre, um sich zu rekonstituieren, was die militärischen Kräfte betrifft. Und selbst wenn man heute die Kräfte Russlands mit denen der NATO in Europa, also mit insgesamt 32 Staaten, man kann auch da vielleicht doch die Türkei oder die USA sogar abziehen, aber selbst mit den europäischen Staaten wäre Russland konventionell überlegen. Das gilt nicht nur für die Landstreitkräfte, sondern ganz besonders für die Luft- und Seestreitkräfte. Das heißt, ein Angriff Russlands auf 32 NATO-Staaten würde ja ein existenzielles Risiko bedeuten für Russland. Man darf nicht vergessen, es handelt sich um das stärkste Militärbündnis der Erde mit 3 Atommächten. Fazit ist, die Abschreckung wirkt, allerdings muss sie erhalten werden. Und dazu müssen natürlich auch Investitionen getätigt werden.
Und was Sie sagen, gilt das auch für einen möglichen Angriff Russlands auf einen anderen NATO-Staat? Da sind ja immer die baltischen Staaten im Gespräch. Und Deutschland müsste sich ja auch an deren Verteidigung beteiligen.
Ja, absolut. Das ist natürlich richtig. Die NATO beruht darauf, dass alle für einen oder einer für alle eintritt. Die Balten sind insofern geschützt, als die NATO sich ja vor vielen Jahren schon entschieden hat, vorwärts dislozierte Kontingente in den baltischen Staaten und in Polen aufzustellen. Das heißt, jeder Angriff, der dort auf Estland, Lettland oder Litauen stößt, würde sofort auf insgesamt mehr als 20 NATO-Kontingente, NATO-Staaten führen. Also die Hoffnung, es würde sich da ein Auflösungsprozess ergeben, ist fehlgeleitet oder wäre fehlgeleitet aus Moskauer Sicht. Das, glaube ich, erkennen Sie auch. Zum Beispiel hat Deutschland für Litauen eine besondere Verantwortung übernommen. Ist dabei jetzt eine Brigade aufzustellen, eine komplette Kampfbrigade. Eine Kampfgruppe steht schon dort. Das ist schon vor längerer Zeit beschlossen worden. Also eine Isolierung der baltischen Staaten von der Verteidigung der gesamten NATO ist nicht möglich.
Lassen Sie uns auf die Bundeswehr schauen, Herr Richter. Wenn über die Bundeswehr in den letzten Jahren berichtet wurde, dann ja immer über kaputtes Material, über Mangel an Personal. Man hat den Eindruck gewonnen, die Bundeswehr sei bei weitem nicht bereit für einen Ernstfall. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, zunächst einmal ist die Bundeswehr eine Bündnisarmee. Also sie verteidigt sich nicht alleine, sondern sie stellt Fähigkeiten für die gemeinsame NATO-Verteidigung. Diese Fähigkeiten sind abgestimmt. Es gibt Fähigkeitsziele in der NATO. Es wird demnächst ein NATO-Gipfel stattfinden in Den Haag, wo diese Fähigkeitsziele noch einmal nach oben geschraubt werden. Deutschland, das muss man dazu sagen, ist natürlich auch logistische und strategische Drehscheibe der NATO für alle Truppenbewegungen in Europa, insbesondere die der Reserven in Richtung Osten, wenn es denn sein müsste. Mit anderen Worten, Deutschland muss vor allen Dingen gegen Luft- und Raketenangriffe geschützt werden, damit diese Funktion der Drehscheibe auch erfüllt werden kann. Und was Sie an Lücken angesprochen haben innerhalb der Bundeswehr, ist richtig. Man muss sich allerdings hüten, auch zu übertreiben. Es gibt natürlich schon auch gute Fähigkeiten, vor allen Dingen auch in der Qualität der Waffen, die die Bundeswehr hat. Aber sie reichen in der Tat nicht aus, um diese Fähigkeitsziele zu erfüllen. Und ich nenne mal 3 oder 4 Punkte, wo wir doch einiges tun müssen. Das eine ist die Luftverteidigung und Raketenverteidigung, einschließlich der Drohnenabwehr. Wir haben ja in der Ukraine jetzt gesehen, welche Rolle Marschflugkörper, Raketen und Drohnen spielen. Und an der Stelle hat die Bundeswehr vor vielen Jahren die Truppen, die Heeresflugabwehrtruppe aufgelöst. Und das sind genau die Geräte gewesen, die jetzt in der Ukraine gute Dienste leisten in der Drohnenabwehr. Ich nenne mal den Gepard Flugabwehrpanzer. Also an der Stelle muss die Bundeswehr eine ganze Menge tun. Das Zweite ist, dass die Vollausstattung des Heeres wieder erfolgen muss. Das Heer war ja teilweise nur mit Großgerät ausgerüstet, weil man glaubte, für diese Szenarien geringer Intensität wie in Afghanistan oder Mali könne man sich langfristig vorbereiten. Das findet in der Landes- und Bündnisverteidigung nicht statt. Da muss man mit den Verbänden, die man im Frieden hat, in wenigen Tagen, manchmal Stunden in der Lage sein, eine groß angelegte Verteidigung zu führen. Und dazu gehören natürlich auch, und das wäre ein weiterer Punkt, die Bevorratung an Munition. Da ist auch viel abgegeben worden an die Ukraine. Das muss dringend aufgefüllt werden und man muss den 30-Tages-Vorrat haben.
Und ein wichtiger Punkt ist ja natürlich auch das Personal, also Soldatinnen und Soldaten. Es wird diskutiert über die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Denken Sie, dass die zurückkommt?
Ja, also die Wehrpflicht ist ja zunächst mal nur suspendiert worden. Sie gilt ja nach der Verfassung immer noch und mit einfacher Mehrheit kann der Wehrdienst, der verpflichtende Wehrdienst auch wieder eingeführt werden. Die Frage ist nur, hat die Bundeswehr im Moment genügend Infrastruktur, genügend Ausbildungseinheiten und Ausbildungspersonal, um diese Aufgabe zu erfüllen? Oder muss das nicht langsam aufwachsen? Denn alles, was man dort investiert, würde ja von der unmittelbaren Vorneverteidigung abgehen. Das heißt, hier muss man vorsichtig vorgehen. Wenn ich das richtig verstehe, dann wird man jetzt darauf zunächst mal sich darauf konzentrieren, die Wehrerfassung wieder durchzuführen, die jungen Menschen anzusprechen bei der Wehrerfassung, ob sie denn nicht freiwillig dienen wollen. Und man hofft, dass dann ein freiwilliger Wehrdienst aufwächst. Das wird man dann sehen, wenn ich die Streitkräfteziele jetzt mit 6-7 Brigaden zusätzlich angebe oder mir anschaue, dann wird man vielleicht 50.000 Personal mehr brauchen. Ob man das mit dieser Freiwilligkeit herstellen kann, wird sich zeigen in den nächsten Jahren. Und möglicherweise muss man doch dann wieder zu einem Zwangsdienst kommen, der allerdings nur einen Teil der Wehrpflichtigen erfassen würde.
Es gibt keine konkrete Kriegsgefahr für Deutschland, aber wir müssen trotzdem mehr tun für unsere Verteidigung. Das sagt der Oberst AD Wolfgang Richter, Verteidigungsexperte beim Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Auch Ihnen vielen Dank, Herr Mayer. Alles Gute nach Berlin.
Das war das Jakob Manns Project, das wir da gerade gehört haben. Ein Musikprojekt um einen jungen Altsaxophonisten von der Schwäbischen Alb kommt. Der 24 Jahre alt, Jakob Manns heißt er. Hier mit dem Titelstück seines 2024er Albums The Answer haben wir den gehört.
Radio 3. Kultur kompakt.
Wieder mit Wukasz Tomaszewski und in einem gewissen Sinne auch mit Herbert Grönemeyer. Der kann dirigieren, das wissen alle, die mal in einem Grönemeyer-Konzert waren, wenn er seine Band dirigiert. Und das wissen auch die Fußballfans vom VfL Bochum. Ja, da singt Grönemeyer mit den Bochumer Fans sein Hit Bochum. Das macht er regelmäßig, dirigiert dabei. Und jetzt soll Popstar Grönemeyer aber ein klassisches Orchester dirigieren, ja?
Genau, Taktstock statt Mikrofon könnte man sagen. Herbert Grönemeyer ist an diesem Wochenende Dirigent eines klassischen Orchesters. Bei 3 Konzerten gleich in den Konzerthäusern in Bochum und in Essen leitet er die Bochumer Symphoniker. Auf dem Programm steht unter anderem Sergei Rachmaninows bekanntes 2. Klavierkonzert. Am Flügel sitzt die Pianistin Anna Winitskaya und zudem ist eine Orchestersuite zu hören. Die kommt aus der Feder von Grönemeyers Freund und Bandmitglied Alfred Kritze. Er hat diese Suite aus bekannten Kompositionen und Filmmusiken Grönemeyers arrangiert. Den Abschluss bilden dann ausgewählte Lieder Grönemeyers.
Und die haben doch schon länger einen guten Draht zueinander, oder? Grönemeyer und die Bochumer Symphoniker?
Genau, Grönemeyer, der hat 2009 schon mit einem großen Benefizkonzert eben im Bochumer Stadium die Finanzierung des Bochumer Konzerthauses unterstützt. Und seitdem hat er bei den Musikerinnen und Musikern ja ein Stein im Brett, könnte man sagen. 2017 durfte er darum auch das Ensemble Schumann dirigieren. Ist gut gegangen. Und heute und am Sonntag tritt er eben im Musikforum Ruhr in Bochum auf und dann morgen in der Essener Philharmonie. Und das ist eine schöne Sache. Da wird sogar kostenlos das Konzert in den vorliegenden Park als Public Listening übertragen.
Dann ein Jubiläum. Vor genau 100 Jahren ist das Bauhaus von Weimar nach Dessau umgezogen, musste umziehen, muss man dazu sagen. Und zu diesem Jubiläum gibt es an diesem Wochenende eine besondere Kooperation in Berlin, denn das Bauhaus kommt in die Nationalgalerie.
Zu sehen ist eine Pop-up-Präsentation. Sie soll einen Vorgeschmack geben auf die Ausstellung An die Substanz, Bauhaus Dessau 100. In der neuen Nationalgalerie soll ein Schaufenster für das Bauhaus Dessau entstehen. Inhaltlicher Schwerpunkt des Bauhaus-Jubiläums ist der Blick auf den Einsatz alter und auch neuer Materialien, wie zum Beispiel Glas, Beton und Metall.
Da sind Sie an der richtigen Stelle, da in der neuen Nationalgalerie. Wenn man auf Glas und Metall schaut, passt ja sehr gut dieser Tempel der westlichen Moderne, wie man auch sagt, ne?
Genau, entworfen von Ludwig Mies van der Rohe. Er war ja von 30 bis 33 der dritte und auch letzte Direktor des Bauhauses in Dessau und Berlin, bevor er 38 dann in die USA emigrierte. Die Bauhaus-Stiftung schreibt in ihrer Ankündigung, das Jubiläumsprogramm geht der Moderne auf den Grund, untersucht den Umgang mit Materialien für das historische Bauhaus, war das schon ein großes Thema und auch drehe sich die Ausstellung um neue Entwicklungen in der Baubranche vor dem Hintergrund des Umweltschutzes. Ja, diese Pop-up-Präsentation der Stiftung Bauhaus Dessau reist dann auch in den Folgemonaten an weitere Bauhausorte in Deutschland. Ab heute bis Sonntag in der neuen Nationalgalerie zu sehen.
Und dann noch ein Jubiläum, 10-jähriges Bestehen für das Kunsthaus Dahlem wird jetzt gefeiert, 10 Tage lang. Gestern ist es losgegangen, also heute Tag 2.
Genau, das Kunsthaus Dahlem ist ein Ort für zeitgenössische junge Kunst, direkt neben dem Brücke-Museum, eigentlich ein düsterer Ort von seiner Historie gesehen. Das Ateliergebäude, das wurde ja extra für den NS-Bildhauer Arno Breker entworfen, der meistbeschäftigte Bildhauer der Nazis, und das Berliner Abgeordnetenhaus, das hatte dann eine gute Idee, den Ort zu einem Museum zu machen. Vor 10 Jahren war das genau, und das wird mit einem umfangreichen Programm gefeiert, wie uns die künstlerische Leiterin Dorothea Schöne erzählt hat.
Es geht uns wirklich darum, wir wollen gar nicht die Vergangenheit unsichtbar machen, sondern ganz im Gegenteil. Wir wollen jeden Tag einladen, über die Geschichte nachzudenken. Nicht nur wir, sondern auch die von uns eingeladenen KünstlerInnen. Wir laden unsere BesucherInnen ein, mit uns über das Jetzt nachzudenken, ihre Eindrücke zu teilen, ihre Ideen, was so ein Ort ist. Und dann auch eine Vision, was soll eigentlich ein Museum sein in der Zukunft? Was kann und soll es leisten? Was wünschen sich unsere BesucherInnen?
Heute zum Beispiel gibt es einen sogenannten Lunch Talk ab 13 Uhr und dann um 16 Uhr nochmal eine Führung vor Ort im Kunsthaus Dahlem.
Ja, schauen Sie sich das an im Kunsthaus Dahlem. Der Eintritt kostet 6 Euro, 4 Euro ermäßigt. Vielen Dank, Lukas.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Und hier hören wir Jemba Groove, eine internationale Band, die in Berlin zu Hause ist. Musik aus Ghana spielt eine wichtige Rolle bei ihr. Hier Jemba Groove mit dem Stück Amale. Gestern Abend gab es ein Konzert mit den Berliner Philharmonikern und die Philharmoniker wurden zum ersten Mal von Kazuki Yamada dirigiert. Das war auch deshalb interessant, weil Kazuki Yamada ab 2027 eine wichtige, feste Rolle im Berliner Musikleben spielen wird, als Chefdirigent dann des Deutschen Symphonieorchesters Berlin. Bei diesem Orchester hat Kazuki Yamada vor einem guten Jahr sein Debüt gegeben und wir von Radio 3 haben dieses Konzert aufgenommen. Wir können mal einen kurzen Ausschnitt daraus hören. Ein Stück aus Sergei Rachmaninows zweiter Sinfonie. Deutsche Symphonieorchester Berlin mit Rachmaninow, erstmals dirigiert von Kazuki Yamada. Hier im Studio ist unser Musikredakteur Andreas Göbel. Guten Morgen, Andreas.
Guten Morgen.
Wenn du so einen kurzen Ausschnitt hörst wie gerade eben, kannst du dann schon sagen, was für ein Typ Dirigent Kazuki Yamada ist?
Naja, ich würde sagen, für unsere Sendereihe Blindverkostung wäre es ein bisschen wenig. Da hätte ich noch ein bisschen mehr gebraucht, um drauf zu kommen. Aber man merkt hier schon, da ist jemand unglaublich dynamisch. Das ist so ein Ausdrucksmusiker, der will es schön haben, der will auch gern so so einen exquisiten Klang. Man merkt auch, das ist kein Diktator am Pult, sondern jemand, der die Musikerinnen und Musiker des Orchesters gerne mitnimmt.
Mhm. Und gestern, wie gesagt, weiteres Debüt dann für Kazuki Yamada bei den Berliner Philharmonikern. Das ist ja immer was Besonderes, so ein Debüt. Wie war da erstmal die Stimmung beim Publikum in der Philharmonie?
Also es war gestern doch komplett ausverkauft, sogar die Podiumsplätze hinter dem Orchester voll. Und ich muss sagen, er hatte ein sehr wohlwollendes Publikum, am Ende wirklich langanhaltender Beifall, so mit einzelnen stehenden Ovationen.
Und wie hat er gestern dirigiert?
Ja, man hat es auch gesehen, sehr weiche Bewegung, fast so ein bisschen Yoga dirigieren. Und man merkt auch hier ein Ermöglicher, er hält die Sache am Laufen und alles sehr, sehr freundlich, aber auch sehr präsent. Er hat es immer mal funkeln und glitzern lassen, das ausgekostet und ja eben auch ein entsprechend klangintensives Programm ausgewählt. Respighi als Klangmagier, die dritte Sinfonie von Saint-Saëns, Raffinessen mit Orgel, Klavier zu vier Händen. Also da hat er schon richtig was auf den Tisch gelegt.
Ottorino Respighi, das war Fontane di Roma, was von dem zu hören war. Also die römischen Brunnen, wie haben die jetzt geklungen unter Yamadas Leitung?
Ach, da muss man das Orchester erstmal eigentlich nur so am Laufen halten. Entsprechend angenehm ging es zu. Man hat schon gehört, also den ein oder anderen akustischen Wassertropfen ins Gesicht bekommen. Das war schon eine erfrischende Dusche. Was mir gefallen hat, die streckenweise Leichtigkeit. Ich habe mich da auf gehobenem Niveau unterhalten gefühlt. Zwei Sachen fand ich dann doch problematisch. Er hatte dann zeitweise eine wirklich trommelfellzerfetzende Lautstärke, aber manchmal plätscherte es eben auch so dahin. Trotz dieser Brunnenthematik war es mir ein bisschen zu wenig. Wenn alles gleich schön klingt, so ein einheitlicher Filmmusik-Sound in Kuschelweich, da hatte ich doch immer öfter mal den Wunsch, überrasch mich doch mal. Das war mir zu einheitlich, zu erwartbar. Aus dem klingenden Zauberkasten von Respighi hätte man ein bisschen mehr machen können.
Jetzt ging es ja noch weiter mit dem Wasser. Gestern nach den römischen Brunnen kam dann das zweite Stück, I Hear the Water Dreaming, vom japanischen Komponisten Toru Takemitsu. Wie hat es da geplätschert?
Ja, auch ganz angenehm. Ein bisschen Gischt im Gesicht. Ich habe aber nicht verstanden, warum unbedingt dieses Stück sein musste. Das ist so ein gut 10-minütiges Werk für Flöte und Orchester. Ein bisschen impressionistisch, pastellfarben gestreichelt wird man da. Aber das bleibt dann dabei. Es passiert nicht viel. Und wenn ich vor dem Konzert nicht einen kräftigen Espresso getrunken hätte, wäre ich eingeschlafen. Also ich muss sagen, die hatten ja als Solisten ihren Soloflötisten, nämlich Emmanuel Pahü. Und er hat es irgendwie gerettet. Er ist ein grandioser Ausdrucksmusiker, mit jeder Geste mal brillant, mal auftrumpfend, so ein Füllhorn von Klängen. Ich höre ihm wirklich immer gerne zu, aber so richtig, ja, begeistern konnte er mich für das Stück auch nicht. Es ist da nur die Erkenntnis geblieben, auch große Komponisten haben manchmal belanglose Werke geschrieben.
Vielleicht kam ja das große Erwachen dann nach der Pause, nicht wegen eines weiteren Espresso, sondern weil dann die dritte Sinfonie von Camille Saint-Saëns zu hören war. Du hast es schon gesagt, die sogenannte Orgelsinfonie. War das jetzt für Yamada das richtige Stück?
Zum Teil ja. Also er kennt es sehr gut, hat es auch auswendig dirigiert. Die ganze Sache hatte zwei Seiten. Im ersten Teil war nicht viel zusammen, es war flächig und schwer, keine Balance, laute Stellen, da hatte ich so manchmal das Gefühl, ich bekomme so eine Torte ins Gesicht gedrückt. Aber dann, ab dem langsamen Teil, war das Orchester wie ausgetauscht, das hatte Atmosphäre, das war so, als wenn plötzlich alle so ein paar Zentimeter vom Boden abgehoben wären. Und ja, da hatte auch Kazuki Yamada eine ganz andere Ausstrahlung. Er hat nicht nur mehr freundlich dirigiert, sondern er hat auch mal was gefordert, auch mal die Faust geballt. Und da waren die Philharmoniker wirklich in Bestform. Irgendwie wirkte die Philharmonie plötzlich doppelt so groß.
Du hast jetzt aber einen gemischten Eindruck von diesem Abend mitgenommen, oder?
Ja, ich meine, man muss natürlich in Rechnung stellen, der Druck auf Kazuki Yamada war unglaublich groß. Nicht nur, weil es bei den Philharmonikern sein Debüt war, sondern da stand eben auch der designierte Chefdirigent des Deutschen Sinfonieorchesters am Pult. Also man hat seine Qualitäten gehört. Er kann mit dem Klang umgehen, sehr auf Emotionen setzen. Er kann mit der Musik wirklich berühren. Was mir hier noch gefehlt hat, Struktur, Dramaturgie. Klar, wenn man das erste Mal vor den Philharmonikern steht, dann krempelt man nicht alles um. Das wäre ja Selbstmord. Aber ich habe so das Gefühl, wenn er mit einem Orchester länger arbeiten kann, kann er sein Talent ausspielen, Musik seinem Publikum vor allem auch sinnlich zu vermitteln. Also in einigen Momenten war das schon so ein Musikseelenmagier. Und ich bin gespannt, wie wir ihn ja bald öfter in Berlin erleben.
Jetzt gab es das Debüt von Kazuki Yamada als Dirigent eben der Berliner Philharmoniker. Interessanterweise wird das Konzert wiederholt. Also Sie können diese Eindrücke von Andreas Göbel selbst überprüfen am Freitag und Samstag, also heute und morgen. Und es gibt auch noch Restkarten dafür. Vielen Dank, Andreas.
Sehr gerne.
Und wir bleiben hier noch in der Klassik bei Radio 3 mit Musik von Johann Sebastian Bach, ein Präludium in C-Moll. aber in einer ungewöhnlichen Fassung mit dem deutschen A Cappella Sextett Slicks.
Chemistry lesson I'm learning. Well, sir, all I can say is if I was a bridge, I'd be burning. Yes, I knew my morale would crack from the wonderful way that you looked, boy. If I was a duck, I'd quack. Or if I was a goose, I'd be cooked. Ask me, how do I feel? Ask me now that we're fondly caressing. Pal, if I was a salad, I'd surely be splashing my dressing. Was a season, I would surely be spring. Oh, or if I were a bell, or if I were a bell, or if I were a bell, I'd go ding.
Das war Holly Cole, kanadische Jazzsängerin, Popsängerin ist sie auch. Und sie ist Fan von Witz und Ironie im Jazz, was ja deutlich zu hören war, gerade bei ihrer Version des Songs If I Were a Bell. 7.51 Uhr ist es. Und hier kommt Andrew Bird, das ist ein Spezialist für verspielte und komplex gebaute Songs. Gefällt mir sehr, hier mit seinem Stück Sisyphus.
disappeared into the mist. The stones throw from the precipice. Pause. Did he jump or did he fall as he gazed into the maw of the morning mist? Did he raise both fists and say to hell with this suggest? Let the rock roll. Let it roll. Let it crash down low. There's a house down there, but I lost it long ago. Let it roll. Let it crash down low. See my house down there, but I lost it long ago.
Andrew Bird hier bei Radio 3. Und jetzt haben wir hier ein Stück vom World String Instrument Octet. Animame heißt das.
Yoko Ono, Music of the Mind. Die Einzelausstellung über eine Ikone, die als Künstlerin und Politaktivistin ihrer Zeit weit voraus war. Die Show zeigt nicht nur mehr als 200 Arbeiten aus 7 Jahrzehnten, Installationen und Performances, Filme, Musik und Fotografien. Sie agiert auch im Sinne Yoko Onos, die sagte, Künstler können die Welt verändern. Und eine schöpferische Idee ist mächtiger als ein Kunstwerk. Werden Sie ausstellungsaktiv? Nach Yoko Onos berühmten Anleitungen. Reichen Sie bei Painting to Shake Hands anderen Menschen die Hand. Machen Sie Ihren Schatten zum Teil einer Malerei. Binden Sie Ihre Friedenswünsche an einen Baum. Yoko Ono, Music of the Mind, im Gropiusbau. Radio 3, wie es euch gefällt. 8 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Der Iran hat mit einem Drohnenangriff auf den nächtlichen Raketenbeschuss aus Israel reagiert. Nach israelischen Angaben sind mehr als 100 Drohnen in Richtung Israel unterwegs. Israel hatte zuvor Raketen auf zahlreiche Ziele im Iran abgefeuert. Unter anderem ist eine Atomanlage getroffen worden. Der iranische Armeechef und der Kommandeur der Revolutionsgarde wurden offenbar getötet. Nahost-Korrespondentin Sabina Mattei.
Die Militärschläge kamen für Beobachter in der Region nicht unerwartet, nachdem Iran die Ausweitung seines Atomprogramms angekündigt hatte und US-Präsident Trump davon gesprochen hatte, der Nahe Osten könne jetzt gefährlich werden. Aber viele überraschte der Zeitpunkt, nur kurz bevor Amerikaner und Iraner am Sonntag wieder über ein Atomabkommen sprechen wollten. Trump hatte zuletzt behauptet, man sei einer Einigung sehr nahe. Israels Angriffe könnten die Gespräche gefährden.
Nach dem Flugzeugabsturz in Ahmedabad in Indien ist nach einem Zeitungsbericht einer der beiden Flugschreiber gefunden worden. Von den gespeicherten Daten erhoffen sich die Ermittler Aufschluss über die Ursache des Unglücks. Dabei waren gestern mindestens 241 Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Am Boden wurden nach jüngsten Angaben mindestens 19 Menschen getötet. Das Flugzeug stürzte kurz nach dem Start auf das Gelände einer medizinischen Hochschule. In den USA geht der Rechtsstreit über den Einsatz der Nationalgarde in Kalifornien in eine neue Runde. Ein Berufungsgericht entschied, dass US-Präsident Trump vorläufig weiter die Befehlsgewalt hat. Er setzte damit den Beschluss eines anderen Gerichts aus. USA-Korrespondent Reinhard Spiegelhauer.
Die Nationalgarde bleibt jetzt auf jeden Fall bis Dienstag erstmal da. Das Berufungsgericht wird sich alle Argumente dann nochmal anhören und entscheiden. Der Bundesrichter, der gesagt hat, die Truppen müssten wieder unter kalifornische Kontrolle, der hat das so begründet, es hat einfach keinen schwerwiegenden Notstand gegeben, auch keinen Aufstand. Und um mit den Demonstrationen umzugehen, hätte es die Nationalgarde nicht gebraucht, schon gar nicht gegen den Willen des Bundesstaates selbst. Außerdem hat der Richter gesagt, die Argumentation der Trump-Regierung, die laufe darauf raus, dass Proteste gegen die Politik der Bundesregierung einfach als Rebellion gelten könnten. Das sei aber alles ganz klar.